Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder. Volker, wer 2023 aufs Gymnasium kam, der kannte in seinem Leben nur die Bayern als deutscher Fußballmeister. Und wer 2021 eine Ausbildung anfing, der kannte nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Aber unser heutiger Gast schlägt diesbezüglich alle Rekorde. Da gab es Menschen, die kamen auf die Welt, machten ihre Schule und Ausbildung, gründeten eine Familie, bauten ein Haus, schickten ihre Kinder schon wieder in die Schule und waren der Meinung, es muss im Grundgesetz verankert sein, dass es für das Eichsfeld nur einen Landrat geben darf. Wir begrüßen heute unseren ehemaligen Landrat Dr. Werner Henning. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Herzlich willkommen. Ja, sehr geehrter Henning, es geht uns heute ganz bewusst um den Menschen Werner Henning. Dass Sie natürlich omnipräsent immer noch als Landrat und vielleicht auch jetzt als Landrat AD bekannt sind, das ist uns schon klar. Aber wir möchten Ihnen heute einige Sachen abfragen oder entlocken, was den Menschen Werner Henning angeht.
Und die meisten Eichsfelder haben ja den Verdacht, sie kamen auf die Welt, waren Landrat und gingen dann in Rente. Deshalb interessiert uns natürlich der Zeitraum zwischen Geburt und dem Amt als Landrat jetzt schon mal als erstes. Wie sah Ihre Kindheit und Jugend aus?
Ich bin in Keller geboren am 1. Oktober 1956. Ich habe einen Bruder, der 8 Jahre jünger ist als ich. Und mein Vater war Arbeiter, Maurer und beschäftigt im Straßenbau hier im Eichsfeld. Meine Mutter ging in Keller in die Fabrik. Also ich bin als Arbeiterkind groß geworden und geprägt hat mich wahrscheinlich am meisten zu Hause das Grenzgebiet, das hinter unserem Gartenzaun die Welt zu Ende war. Ich bin in den Keller zur Schule gegangen und bin von der Schule nach der 8. Klasse an die Gerhard-Hauptmann-Oberschule nach Wernigerode gekommen, habe dort in den Spezialklassen für Musikerziehung Abitur gemacht, ging dann in den Grundwehrdienst zur Armee, wurde danach Lehrer für Deutsch und Musik an der Martin-Luther-Universität in Halle. Dort habe ich promoviert über Texte von Gotthold Ephraim Lessing und bin danach am Goethe-Schiller-Archiv in Weimar gewesen für eine überschaubare Zeit, habe dann das Theodor-Storm-Museum in Heiligenstadt mit aufgebaut. Danach ging ich für 2 Jahre in die Eichsfelder Bekleidungswerke und dann kam die Wende und seitdem bin ich Landrat.
Gestatten Sie noch eine Zwischenfrage oder ein paar Zwischenfragen. Sie hatten es ja schon gesagt, in Keller geboren 1956 und Keller, das ist ja nun wirklich ein besonderer Ort gewesen. 500 Meter Gebiet für alle Zuhörer, die wir hier haben, die vielleicht mit dem Wort 500 Meter Gebiet gar nichts anfangen können. Es gab also einen 5 Kilometer Streifen vor der innerdeutschen Grenze, in die man als Bürger nicht so einfach reinkam. Und dann gab es aber noch die ganz verschärfte Form, den 500-Meter-Streifen, wo praktisch niemand hinkam. Das bedeutet, es waren Dörfer, die direkt an der Grenze gelegen haben. Lindewerra, Sickenberg und Keller zum Beispiel. Was hat das in Ihnen gemacht, dass Sie den Zaun immer vor Augen hatten?
Zunächst habe ich mir wahrscheinlich darüber gar keine Gedanken gemacht, denn ich bin mit diesem Zaun groß geworden. Oder ich habe die Errichtung des Zauns in frühester Kindheit, die frühen 60er Jahre, quasi miterlebt. Aber über die Zeit hinweg, die ich bewusst diesen Zaun gesehen habe, war der Zaun halt immer da. Und wir waren von klein auf, wenn Sie so wollen, dressiert zu wissen, wenn wir in das Dorf fahren, dann müssen wir durch einen Schlagbaum, und der oftmals besetzt war von Grenzsoldaten. Und dort musste man sich ausweisen. Und dann war man drin und dann durfte man dort drin, in diesem Drinsein, eben wiederum auch nicht allzu sehr in die Feldflur, sondern musste sich so in der Dorfgemarkung bewegen, wenn man spazieren ging. Und bei Dunkelheit war man dann wiederum gut gehalten, nach Hause zu gehen. Aber mit diesen Gegebenheiten wurden wir als Kinder und als Jugendliche groß und lernten von klein auf, uns eben in diesen Spielregeln zu bewegen. Aber bewegen bedeutet eben auch, die Augen und die Ohren offen zu halten für eben das, was machbar ist und was eben auch nicht machbar ist. Vielleicht soweit erst.
Dankeschön. Einmal.
Wir haben uns ja vorbereitet und da hilft natürlich ungemein Wikipedia. Und Sie sind einer der wenigen Eichsfelder, die einen Wikipedia-Eintrag haben. Und da haben wir gelesen, Dissertation Ernst und Falk, Gespräch für Freimäurer.
Gespräche für Freimäurer, ja.
Okay. Was muss man drunter verstehen? Der Begriff Freimaurer, der sagt mir was. Ist Freimäurer ähnlich? Oder?
Es ist wohl ähnlich, ist die Sprache von Lessing. Er lehnt sich an die historische Gruppe der Freimaurer, aber er impliziert mit seinem Begriff der Freimäurer gewissermaßen ein Synonym für eine intellektuelle Freiheit. Für ihn sind die Freimäurer die Weisen und die Besten in dieser Gesellschaft, die eben in einer Lebensklugheit mit den Gegebenheiten ihrer jeweiligen Zeit umzugehen wissen. Und dieser Gedanke der Freimäurer, der hat mich sicherlich auch ein Leben lang auf eigene Weise begleitet, denn so ein Satz, der mir jetzt einfällt, lautet eben dort in diesen Gesprächen zwischen Ernst und Falk, die eben da miteinander philosophieren, dass die Weisesten und die Besten einer jeden Gesellschaft in diesem Gedanken der Freimäurer zusammengeführt werden und sie mögen den Aufgang der Sonne erwarten und die Lichter brennen lassen, solange sie wollen und können, die Lichter auslöschen und, wenn sie ausgelöscht sind, erst wahrnehmen, dass man ihre Stümpfe doch wieder anzünden muss, das ist des Freimäurers Sache nicht. Also der große Gedanke der Evolution, nicht im revolutionären Gehabe die Welt aus den Angeln heben, das macht keinen Sinn, sondern eben die Zeit, wenn sie reif ist, auf sich zukommen zu lassen. Das ist der große Erziehungsgedanke bei Lessing.
Okay. Heiko, könntest du das nochmal wiedergeben? Also mir würde es nicht gelingen jetzt.
Mir auch nicht und vor allen Dingen auch nicht in der schönen Sprache.
In der schönen Sprache. Ich will vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben uns vorhin gesagt, dass Sie an der EOS, erweiterten Oberschule, so wie es damals hieß, Gerd Hauptmann in Wernigerode Ihr Abitur gemacht haben. Was hat Sie denn bewogen, dorthin zu gehen und nicht an die EOS Wilhelm Pieck am Bahnhof hier unten?
Ganz einfach. Ich habe die Zulassung für die EOS Wilhelm Pieck in Heiligenstadt nicht bekommen. Aus welchen Gründen mal auch immer. Da haben meine Eltern immer auch spekuliert und waren immer auch der Meinung, das habe etwas mit der Verweigerung der Jugendweihe seinerzeit zu tun gehabt. Ich weiß es nicht, aber es bot sich eben mir seinerzeit eben diese Alternative aufgrund so eines musikalischen Hintergrundes dort in Wernigerode vorzusingen. Und dort war man immer interessiert an männlichen Sängern, an Jungs für den Chor der Gerhard-Hauptmann-Oberschule, dem späteren Rundfunk-Jugendchor Wernigerode. Und da ich offenbar als Bass 2, als Bariton ganz gut zu gebrauchen war, habe ich die Zulassung zur EOS in Wernigerode bekommen.
Sehr schön.
Und dort haben Sie im Internat gewohnt oder wie?
Ich habe im Internat gewohnt, ja. Und wir dadurch, dass wir eben konzertant unterwegs waren im Rundfunk-Jugendchor Wernigerode, der bis heute sehr bedeutsam ist und an den Wochenenden zumeist eben unterwegs waren, sind wir nur wenige Male im Jahr nach Haus gekommen. In der Regel in den Ferien und so sonst zwischendurch so alle 8 Wochen bis zum Vierteljahr. Also man ist in jungen Jahren daran gewöhnt worden, sein Leben doch mehr oder weniger selbst auch in die Hand zu nehmen.
Ja, der Herr Pukatzki war, glaube ich, auch an der Schule, wenn ich mich recht erinnere.
Ist richtig, ja.
Ja. Ist ein Lehrer der Bergschule.
Ganz genau.
Ja, dann haben wir uns in der Vorbereitung die Frage gestellt. Sie kamen ja dann zum Leiter der Materialwirtschaft im Bekleidungswerk. Also haben Sie quasi einen Sprung von Geisteswissenschaften zur Materialwirtschaft vollzogen. Was war der Grund? War es vielleicht die Liebe? Also das wäre jetzt so für uns die romantische Vorstellung.
Nein, im Grunde ist der Sprung schon eine Etappe früher gewesen. Nämlich, ich war ja Mitarbeiter des Goethe-Schiller-Archivs in Weimar, habe mich seinerzeit mit Heinrich Heine befasst. Und in diese Zeit fiel eben die Liebe, die Heirat mit meiner Frau 1981 und da ganz einfach die Wohnungssuche, die in Weimar nicht so hat gelingen wollen Und der Weg führte zurück nach Heiligenstadt in das Eichsfeld. Und dort hatte ich die Chance, am Aufbau des Theodor-Storm-Museums mitzuwirken. Und nachdem dieses im Sommer 1988 fertiggestellt war, war gewissermaßen mein Vertrag auch an diesem Museum zu Ende. Und ich musste mich neu orientieren. Ja, und meine Tätigkeit am Storm-Museum bestand zum großen Teil einfach im praktischen Organisationstalent, Material heranzuschaffen, mit den Bauleuten einen guten Faden zu spinnen. Und eigentlich dieses praktische Geschick hat mich dann empfohlen, auch in die Textilindustrie zu gehen. Ich habe dort eine Bewerbung abgegeben und bin genommen worden. Begann als Leiter des Sozialwesens.
Das war sozusagen der Brotjob dann?
Das war der Brotjob, richtig, des Sozialwesens und wechselte dann so in der Spätphase der DDR. Es war überaus großer Mangel an Menschen, die Verantwortung bereit waren, in dieser Zeit noch zu übernehmen, als Leiter der Materialwirtschaft, in der Tat rund um einen Brotjob, der mich zuweilen auch geärgert hat, weil ich mich frühmorgens oft gefragt habe, dafür hast du nun an der Philosophischen Fakultät der Universität Halle eine Dissertation abgelegt. Das mochte mir damals nicht so recht gefallen. Im Abstand betrachtet habe ich auch diese Zeit als eine sehr glückliche Zeit gewertet, die mir viele Kompetenzen gegeben hat, die ich in den Nachfolgejahren auch als Landrat habe gebrauchen können.
Ja, das waren so die ersten Jahre Ihrer Jugend und Ihres jungen Menschseins, sage ich mal. Dann ging es ja weiter und jetzt wurde es ja richtig bunt. Am 7.12. haben wir gelesen, 1989 sind Sie zum Vorsitzenden des Rateskreises gewählt worden. 7.12.89, das war gerade mal so ein knapper Monat nach der Grenzöffnung. Das war ja doch eine gefährliche Sache damals. Man konnte sich ja gar nicht vorstellen, klappt das alles? Werde ich morgen verhaftet? Wird das System wirklich fallen? Wie sind Sie da rangegangen? In mir hätte das Angst gemacht.
Also ehrlich gesagt, im Nachgang betrachtet, habe ich mir seinerzeit über die Gefahren kaum Gedanken gemacht. Es war eine ungemeine Aufbruchsstimmung in diesem Zusammenbruch des 89er Jahres. Und ich erinnere mich gut, als nach der ersten Demonstration hier in Heiligenstadt, an der ich nicht beteiligt war, ein Lehrling, ein Mädchen, die bei uns die Lehre macht, ich weiß den Namen noch, sie wird ihn mir, wenn sie den Podcast hört, sicherlich auch gestatten, es war Margitta Meyer, die zu mir kam und sagte, Herr Henning, gestern das und das gesehen, da wurden Kerzen aufgestellt vor dem Rat des Kreises, Sie müssen da unbedingt hin und Sie müssen da etwas sagen. Also dieses Lehrmädchen hat mich gewissermaßen gefordert, weil sie mich ja doch über eine längere Zeit dort auch in meinen Diskussionen im Unternehmen erlebt hat und wir haben oft gesprochen über die Fluchtbewegungen, die wir ja in dem frühen 89er Jahr zuhauf erlebt haben, dass immer wieder Menschen aus dem Betrieb plötzlich über Ungarn weg waren und am Tag es hieß, na, die sind nicht mehr da. Also und diese junge Frau, die fand es eben wichtig, Sie müssen dahin und Sie müssen etwas sagen. Und das war für mich der Eintritt in die Montagsdemonstration eben des Herbstes 89. Und ab der zweiten Demonstration war ich immer als Redner mit auf den Montagsdemonstrationen dabei. Und im Nachgang betrachtet oder wenn ich meine damaligen Texte heute lese, dann lese ich sehr genau, eigentlich war es meine Dissertation. Eigentlich habe ich über Lessing dort in der Praxis geredet und habe mich oft selbst in dem Bild gesehen meines hochverehrten Doktorvaters Professor Höhle an der Martin-Luther-Universität, wo ich so das Empfinden gehabt habe, er sagt, jetzt gehe mal mit dem, was du bei mir gelernt hast, in die Praxis und irgendwann kommst du in das Oberseminar zurück und berichtest, wie du mit dem Lessing in der Praxis hast zurechtkommen können. Das war eigentlich mein Erleben über viele Jahre. Ich habe im Grunde diese Philosophie, mit der ich aus der Universität herausgetreten bin, versucht in die Praxis zu bringen und fand in den Montagsdemonstrationen eine ungeheure Resonanz. Und diese Resonanz war eben keine revolutionäre, sie war eine evolutionäre. Es ging um Erziehung und es ging um Ideale und es ging um ein Gutsein, um ein Menschsein, was uns motiviert hat, auch in diesem Zusammenbruch sehr aufrecht und sehr stolz unsere Wege zu gehen.
Nur einer ist Ihnen ja noch zuvor gekommen, Bernd Beck. Der ist einen Tag vor Ihnen Bürgermeister in Heiligenstadt geworden.
Richtig. Und Bernd Beck war ja genauso wie ich Materialwirtschaftler, eben bei dem anderen großen Betrieb, Solidor. Ich habe bei ihm die Reißverschlüsse gekauft, die er eben gemanagt hat. Und ich glaube, mich noch zu erinnern, in einer dieser Demonstrationen war so von SED-Seite so ein bisschen dieser Einwurf, ihr habt ja gar keine Leute. Und ich glaube, Bernd Beck ist es gewesen, der gesagt hat, naja, so schlimm ist es auch nicht, so sinngemäß, dann werde ich halt Bürgermeister und Henning und Werner, der kann Ratsvorsitzender werden. Irgendwo alle freuten sich. Es war überhaupt nicht unbedingt immer eine Stimmung voller Aggression, sondern da war auch viel Freude und viel Hohngelächter und viel befreiendes Gelächter. Und in diese Stimmung hinein sind wir gekommen. Und Sie fragten ja zu der Wahl zum Ratsvorsitzenden. Dann war eben der Rat des Kreises komplett irgendwann zurückgetreten im November 89. Und über die CDU, der ich angehörte, wurde ich angesprochen. Es war Josef Kröger, der damalige Vorsitzende, ob ich denn mir vorstellen könne, für die CDU zu kandidieren. Und da ich mir überhaupt nicht habe vorstellen können, überhaupt das Amt des Ratsvorsitzenden, konnte ich im Grunde überhaupt nicht erfassen. Es war im Grunde eine Reflexion in dieser Euphorie der damaligen Zeit zu sagen, naja gut, dann mache ich das halt und vielleicht dann mache ich jetzt die Zäsur. Und als es dann zu der Wahl an diesem Abend kam, stellte ich halt fest, dass ich keinen Gegenkandidaten hatte. Also die Geschichte ist eine ganz einfache. Ich bin in Ermangelung eines Gegenkandidaten dann an dem Abend vom alten Rat des Kreises oder vom alten Kreistag, so ist es richtig, vom alten Kreistag zum Vorsitzenden des Rates des Kreises gewählt worden, weil kein anderer mehr da war, der diesen Job hat haben wollen.
Viele kennen das aus der Schule, wenn da so ein Elternsprecher gewählt wird.
Alle,
nie einen Gegenkandidaten.
Alle senken die Köpfe, machen einen dicken Bart und irgendeiner sagt dann, na gut, dann mache ich es halt. Aber das war ja nicht die schlechteste Wahl.
Aber was mir wichtig ist an dem Abend, und da staune ich wirklich im Nachgang selbst, aber es ist dieser Verweis einfach auf die alte Schule Lessing und mein Herkommen von der Universität Halle. Ich habe in meiner Antrittsrede seinerzeit diese Vision auch ausgesprochen, dass im Rahmen einer europäischen Einheit auch das deutsche Schicksal seine Lösung finden könne. Das war revolutionär, in der Tat. Im noch alten Kreistag zu Beginn als junger Bursche zu sagen, deutsche Einheit, europäische Einheit und hier das Schicksal des Eichsfeldes und von Deutschland kann hier seine Erfüllung finden. Und das wird auch von denen, die heute noch leben und dabei waren, so beschrieben.
Es gab ja das geflügelte Wort in der damaligen Zeit, zweimal Ja gesagt und schon war es der Ministerpräsident so ungefähr. Und das hat ja bei vielen auch wirklich den Beginn einer politischen Karriere bedeutet, Dieter Althaus zum Beispiel.
Es war für mich gar nicht die politische Karriere. Ich habe mit Politik über lange Jahre wenig zu verbinden gewusst. Es war ein Gefordertsein von der Heimat, auch wenn das gleich heute etwas abgegriffen erscheint. Ich bin Teil dieser Landschaft, ich bin ein Kind dieser Landschaft, mit all dem, was geschichtlich dazugehört. Und es war ein Ruf aus der Heimat heraus, kümmere dich mit um uns, mit deinen Möglichkeiten. Und ich hatte keine Konkurrenz, denn es wollte ja niemand diesen Job haben. Und das war eine ungeheure Chance, auch für einen selbst, sich auszuleben. Denn faktisch war in der Zeit das, was man selbst gesagt und gemacht hat, das war faktisch auch über weite Strecken das Gesetz. Und es forderte einen umso mehr, sich immer wieder intensiv vor dem eigenen Spiegel zu fragen, kannst du das, was du da jetzt machst, verantworten? Oder was musst du tun oder was kannst du eben auch nicht tun? War eine tolle Zeit.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Die Konkurrenz kam dann ein paar Jahre später, als die Altkreise Worbis und Heiligenstadt zusammengelegt wurden. Da wurde ja dann auch gewählt.
Die Konkurrenz, da gab es dann, wenn man so will, ja, dann wurden unterschiedliche Modelle gewählt. Als Konkurrenz würde ich es nicht beschreiben. Es waren unterschiedliche Modelle. Der Altkreis Worbes lebte mehr in einem politischen Modell, was noch wurzelte in der Nationalen Front der DDR. Mein Modell war in Wahrheit Lessing. Es war ein Erziehungsgedanke. Es war ein vollkommener anderer Ansatz, nämlich über Erziehung Gesellschaft zu gestalten. Ich habe eben auch nicht Politik oder Staat gesehen. Ich habe Gesellschaft gesehen. Und Gesellschaft war für mich vor allen Dingen die Gemeinde in ihren bürgerlichen Idealen. Und über 4 Jahre hinweg standen diese beiden Modelle gewissermaßen in Konkurrenz. Und obwohl der Altkreis Worbes doppelt so groß war wie der Landkreis Heiligenstadt, also von Natur her hätte es so sein müssen, dass natürlich auch Repräsentanten aus dem Altkreis Worbes mir aus einem anderen politischen Modell kommend, dann hätten den Sieg davontragen müssen, dann auch in der Wahl, als es dann um den gemeinsamen Landrat ging. Und ich kann sagen, ich bin auch in den dortigen Wahlen immer mit überzeugenden Mehrheiten gewählt worden und kann über die letzten Jahrzehnte gewissermaßen sagen, dass mein Empfinden im Altkreis Worbes überhaupt sich nicht unterschieden hat von dem Empfinden im Altkreis Heiligenstadt. Es waren vollkommen andere Ansätze, Politik versus Gesellschaft. Das war die Auseinandersetzung. Und mein Modell war Gesellschaft und weniger Politik.
Dann war ja quasi die entscheidende Wahl ja nicht die Landratswahl der Bürger, sondern erstmal die Wahl des Kandidaten durch die CDU. Habe ich das richtig im Hinterstübchen?
Ist richtig. Also die erste Wahl 1989 und dann 90, das war eine mehr oder weniger Personenwahl, obwohl natürlich getragen von der Partei, aber die Partei war eher zerfleddert und angegriffen aus der DDR-Geschichte heraus. Sie hatte überhaupt nicht die Durchschlagskraft und 4 Jahre drauf hatte sich das schon gewandelt. Dort war die Partei schon dominanter geworden und bildete schon einen Filter, ob man durch diese Partei hindurchkommt, um dann noch Kandidat sein zu können. Und von daher meine ich heute, konnte ich über meinen Ansatz der ersten 4 Jahre schon auch die Partei im Altkreis Heiligenstadt stärker mitnehmen und hatte aber auch die Resonanz in der Partei des Altkreises Worbes, obgleich sich das in den Parteiversammlungen seinerzeit nicht so aussprach, aber im Endeffekt bei der Wahl gezeigt hat. Natürlich, und das werden Sie auch gelesen haben, hat man seinerzeit auch gesagt, der Altkreis Heiligenstadt, der war stärker durchorganisiert und dort war mehr Euphorie unter den CDU-Mitgliedern und auch die CDU-Mitgliedschaft im Altkreis Heiligenstadt hat in der Tat stärker dafür gesorgt, dass auch alle Heiligenstädter CDU-Freunde am Ende bei der entscheidenden Wahl im Saal waren. Also auch diese Mehrheitsbeschaffung, die hat auch seinerzeit funktioniert, ja.
Ich erinnere mich, Sie kennen ja auch meinen Großvater, den Friseur Hans aus Luther und meinem Vater, die haben damals gesagt, so du Mumme Hen, wir wundern, dass der Henning, dass der Landrat bliebet für uns.
Ja, das ist richtig, genau, das ist richtig. Aber es gibt auch andere, ich habe auch manch andere Rechnungen dann auch angestellt. Natürlich war das Ergebnis dann auch seinerzeit knapp. Es ist eine Frage des Blickwinkels, aber ich habe mich auch immer darauf verlassen können, dass in der Bürgerschaft des Altkreises Worbes ich einen starken Rückhalt hatte und habe und diese Parteilinien, die scharfen Parteilinien zunehmend schwächer wurden.
Mhm. Aber es ging ja dann im März 1990 dann weiter, dass Sie in die Volkskammer gewählt wurden.
Die Volkskammer war gewissermaßen ein reines Anhängsel an das Geschehen im Eichsfeld. Man hat hier in meinem Umfeld die Volkskammerwahl nicht mehr so als sonderlich bedeutsam gesehen, obwohl sie es natürlich war. Aber wir lebten hier längst in einer anderen Wirklichkeit. Ich war am 20. Januar 1990 zu einem Vier-Augen-Gespräch bei Helmut Kohl eingeladen. Frau Professor Süßmuth, unsere Bundestagspräsidentin in den alten Bundesländern, ging in Heiligenstadt aus und ein. Ja, wir hatten ganz engen Kontakt zueinander. Wir waren zusammen auf dem Hülfensberg. Das spielte alles eine Rolle. Und ich hatte ja mit in diesen ganzen Wahlkampf dann um die Volkskammerwahl oft Impulse mit hineingestreut, die da hießen, also wenn in Berlin anders gewählt wird oder in der ehemaligen DDR, dann gehen wir allein. Und allein heißt, wir suchen den Anschluss ganz allein an die Bundesrepublik Deutschland. Das ist juristisch im Nachgang irre gewesen. Aber es hat eine ungemeine Durchschlagskraft gehabt und es ist am runden Tisch in Berlin gehört worden, obgleich nicht mit Beifall versehen. Aber ich war seinerzeit bei Ernst Albrecht in Königslutter und wir haben in der Tat über solche Fragen allein das Eichsfeld-Anschluss an Niedersachsen damals geredet. Und dann kam die Wahl und es überschlug sich alles. Aber meine Rolle in der Volkskammer, in die ich gewählt worden bin, war gewissermaßen mehr oder weniger die Repräsentanz des Eichsfeldes dann halt auch in Berlin. Aber die Volkskammer war eigentlich schon Vergangenheit.
Aber Sie waren dabei, als die Volkskammer beschloss, dass die DDR aufgelöst wird.
Ja, natürlich. Mhm. Da war ich dabei. Ich war Mitglied der Volkskammer, obgleich ich wahrscheinlich aus mancher politischer Betrachtung heraus ein schlechter Volkskammerabgeordneter war. Denn ich kam nur zweimal in der Woche nach Berlin, in der Regel dienstags und donnerstags. Denn ich hatte auch dort hinterlassen, die übrige Zeit müsse ich mich um meine Belange zu Hause kümmern.
Ja, als Sie letztes Jahr dann verabschiedet worden sind. Jetzt muss man sagen, ein Landrat, da sind ja nicht so Gebräuche wie beispielsweise, wenn ein Kanzler geht oder auch Bundespräsidenten. Beispielsweise ist es auch etwas anders, wenn früher war es immer so, wenn die Fahne oben hing und da wusste man, okay, der ist da. Als es noch Bonn war, da haben die aus dem Rheinland dann den Spruch gebracht, ist der Lappen oben, sind die Lumpen unten. Das gibt's beispielsweise, bei Ihnen war das auch nicht so, die Symbolik der Flagge. Und leider gab es für Sie keinen Zapfenstreich. Hätte ich mir sehr gut vorstellen können.
Friedensplatz.
Auf dem Friedensplatz, so in der Dämmerung, im Dunkeln mit Fackeln. Wenn das so gewesen wäre, hätten Sie sich ja Lieder aussuchen dürfen, die dann eine Blaskapelle hätte spielen dürfen. Und wir haben gute Blaskapellen, die hätten mit Sicherheit jeden Musikwunsch erfüllt. Haben Sie spontan eine Idee, was mit Sicherheit hätte gespielt werden müssen, neben dem Eichsfeldlied?
Also vorab mal, Zapfenstreich passt nicht zu mir. Aber das, was Sie mit Zapfenstreich eben meinen, hatte ich ja gewissermaßen. Und das war der Gesang in der Kirche. Ich habe meinen Abschied fiel zusammen mit dem Kreisfest und 30 Jahre Landkreis Eichsfeld. Und ich hatte das Glück, dass ich mich zum 30. Jubiläum des Landkreises Eichsfeld habe verabschieden können. Und mein Wunsch war, wir möchten diese Veranstaltung in der Martinskirche machen. Und ich bat darum, dass der Chor Future Voices dort singen möge. Mario Behrendt, Vater ist Rolf Behrendt, Mario Behrendt mit seinem Chor. Das war toll. Und ich hatte dann auch die Entscheidung, welche Lieder denn am Schluss gespielt werden oder gesungen werden sollten. Und ich habe mir gewünscht, großer Gott, wir loben dich. Und das haben wir auch gesungen. Und insofern ist großer Gott, wir loben dich. Und Eichsfeldlied, das sind für mich schon wichtige Titel. Oder ich wurde einmal gefragt, auch im Rahmen so dieser Abschiedsveranstaltung, da wurde ich angesprochen als Gemeindeorganist, was denn die bedeutendsten Lieder für mich seien auf der Orgel. Und dann habe ich spontan gesagt, lobe den Herrn und wer nur den lieben Gott lässt walten. Ja, das waren die Lieder.
Das werten wir jetzt auch komplett nicht, dass dann die Kanzlerin sich gewünscht hat,
den Farbfilm vergessen.
Nein, aber es ehrt auch die Kanzlerin, dass sie da viel, freier war, auch in ihrer Spontanität so einen Titel zu wünschen. Ich muss gestehen, ich wäre wahrscheinlich auf diesen Einfall dann gar nicht gekommen, weil ich viel zu sehr wahrscheinlich dann doch eingeschnürt bin in den Normativen dieser Landschaft.
Sie haben ja sehr oft das wunderschöne Wort, wir haben es vorhin besprochen, hier im Vorgespräch, Subsidiarität im Mund genommen.
Deswegen, vielleicht, der Volker muss das auch, diese Frage stellen, weil ich bin nicht über diesen Begriff gekommen. Also es war für mich wie Fischers Fritze.
Und vielleicht erklären Sie unseren Hörern mal in vielleicht einem Satz oder zwei Sätzen, was ist denn für Sie was ist Subsidiarität überhaupt und wie hat es Ihr Amt auch beeinflusst?
Der Begriff verweist in die katholische Soziallehre. Aber er ist für mich jetzt kein katholischer Religionsbegriff, sondern er verweist auf ein Gesellschaftsverständnis im Christentum. Und er verweist darauf, dass wir zuallererst Gemeinde sind und sich der Staat als Organisationsmechanismus über der Gemeinde aufbaut. Aber die Gesellschaft und der Staat gebildet ist von unten nach oben. Und was unten geregelt werden kann, was auf der Nachbarschaft geregelt werden kann, möge auf der Nachbarschaft geregelt werden. Was das Dorf regeln kann, soll das Dorf regeln. Was der Landkreis regelt, regelt der Landkreis. Dann kommt das Land und dann kommt der Bund. Also es ist eine ganz klare Hierarchisierung von unten. Und der Staat möge sich als Ordnungsrahmen darüber bewegen, aber die Gemeinde ist nicht dazu da, dass der Staat Wohlgefallen an der Gemeinde hat, sondern umgekehrt. Der Staat schafft einen Rahmen, in dem die Gemeinde sich wohlfühlt. Das wäre mein Begriff von Subsidiarität, von unten nach oben und alles in seiner Zuständigkeit, keine Übergriffigkeit. Und von daher eben auch das Größte der gesamten Wendezeit ist die Wiedereinführung der kommunalen Selbstverwaltung, nicht durch die Bundesrepublik Deutschland, sondern durch Lothar de Maizière in der letzten Volkskammer der DDR im Mai 1990. Dort haben wir als Gemeinden von Ostdeutschland wieder unsere gemeindliche Freiheit bekommen. Und Subsidiarität fordert mit einem juristischen Begriff, technokratischen Begriff dazu auf, dieses zu achten.
Also so ganz einfach gesprochen, Heiko, wenn dein Sohn zu dir kommt und sagt, Vater, ich brauche Geld, dann sagst du, du musst erst mal ein bisschen was selbst verdienen. Und wenn es dann nicht reicht, dann kannst du wiederkommen.
Jetzt habe ich es verstanden.
So könnte man das auch sagen. Ja, ein bisschen kühn, aber ja.
Herr Henning, das christliche Menschenbild spielt in Ihrer politischen Haltung eine zentrale Rolle. Wie hat es Ihre Entscheidung im Alltag beeinflusst?
Vielleicht mit einem ganz wesentlichen Begriff, den ich nicht eindeutig definieren kann. Es ist der Begriff der Barmherzigkeit. Es ist der Kern für mich des Christentums, die Mitte zu suchen zwischen, wenn ich es modern sagen würde, zwischen Kopf und Bauch. Seid barmherzig. Übersetzt, achtet zwar Recht und Gesetz, ja, dem Kaiser, was des Kaisers ist, heißt es halt auch in der Bibel, aber auch Gott, was Gottes ist. Und findet die Balance dazwischen. Seid barmherzig, habt eben auch die Antenne dafür, für ein bloßes Menschsein. Und werdet nicht zu irgendwelchen Apparaten oder irgendwelchen Funktionären. Das wäre so ein politischer Begriff. Also beeinflusst dergestalt, dass ich mich bemüht habe. Ob mir das immer gelungen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht immer. Aber ich habe mich redlich darum bemüht, auf der einen Seite Recht und Gesetz rundum zu wahren, aber auf der anderen Seite den Spielraum auch zu nutzen, den ich immer hatte, um dieses Gesetz im Interesse meiner Leute, das war oft ein Begriff auch von mir, meine Leute, meiner Leute auszulegen, aber nicht dergestalt, dass ich das Gesetz gebeugt hätte. Wenn ich an die Grenzen des Gesetzes gekommen bin, dann zählte das Gesetz. Aber ich habe glücklicherweise über weite Strecken immer auch Spielräume gefunden, dass das Gesetz nicht in voller Brachialität oder voller Härte durchgeschlagen hat, sondern dass sich Spielräume auftaten, in dem am Ende die Menschlichkeit, die Mitmenschlichkeit, von mir aus die Barmherzigkeit, eine Chance hatte. Aber bitte Barmherzigkeit nicht als ein folkloristisch frömmlicher Begriff. Eichsfelder sind nicht frömmlich, das mögen sie nicht. Eichsfelder können das, was vom Christentum abendländisch gemeint ist, schon in den Alltag, in Lebenshaltung übersetzen.
Ja, Sie haben ja eben gesagt, für Sie hat es sich immer abgespielt zwischen Kopf und Bauch. Und anatomisch gesehen liegt ja zwischen Kopf und Bauch das Herz. Und daher kommt wahrscheinlich auch das Herzliche in Ihrer Art. Sie haben in Zeiten der zunehmender Politverdrossenheit natürlich auch Ihr Amt ausgeübt. Welche Rolle spielte für Sie eine klare politische Haltung?
Ich habe mir eigentlich nie zuerst Gedanken gemacht über die Frage politische Haltung. Ich habe immer zuerst gefragt, was ist meine Haltung dazu? Und habe in der Regel immer wieder festgestellt, dass meine Haltung, wenn ich sie klar durchdacht hatte und ausgelotet hatte, durchaus eine politische Haltung hat sein können und konnte dann bestrebt sein, meine Haltung mit politischer Haltung kompatibel zu machen. Und konnte dann aber auch mich mit politischen Gegebenheiten reiben und habe in den allermeisten Fällen dann für mich doch verzeichnen können, dass meine mehr humanistisch, erzieherisch geprägte Haltung sich in dem politischen Grundsatzbekenntnis wiedergefunden hat. Oder umgekehrt kann ich dann sagen, was ich im Politischen als inhuman empfand, konnte ich dann auch aus tiefstem Herzen ablehnen, weil es für mich einfach unanständig war. Also Haltung hat was zu tun, auch oft mit solchen Dingen wie, das tut man nicht. Also auch nicht alles diskutierbar sein zu lassen. In meiner Denke gab es immer auch Tabuzonen. Also nicht die Bereitschaft, man stellt alles zur Disposition. Es gibt auch Grenzen. Und diese Grenzen sind dann auch klar benannt worden. Und kann ich am Ende dann in der Rückschau wiederum nur sagen, wahrscheinlich hatte ich dann an vielen Punkten noch einfach Glück, mit vielen Auffassungen gut durchgekommen zu sein. Würde jetzt dieses Durchgekommensein auch nicht unbedingt werten wollen als politischen Sieg. Aber ich hatte auch Glück, dass die Politik mich dann weithin eben auch respektiert hat.
Ja, ein weiteres Prinzip Ihres Landratseins, um das mal so zu sagen, war ja das Prinzip, auf Menschen zuzugehen. Doch manchmal hat es Ihnen doch bestimmt auch so ein bisschen die Zornesröte ins Gesicht getrieben. Ich erinnere mich da an eine Situation. Da war auf dem Friedensplatz eine Demonstration von Jugendlichen. Und da hat Ihnen eine Jugendliche gesagt, na, wenn du nichts weiter sagen kannst, dann hau doch ab in dein Arbeitszimmer. Und das war meine Tochter damals. Und das war das Erstaunliche, dass Sie dann gesagt haben, ja, dann lade ich, Sie sind dann, glaube ich, tatsächlich hochgegangen. Und dann lade ich aber die beiden Redelsführer, die das da so vorgetragen haben, die lade ich dann zu mir ein. Und dann reden wir einfach nochmal über die gesamte Situation. Können Sie sich da noch dran erinnern?
Also auf Anhieb nein. Aber so schemenhaft jetzt junge Leute auf dem Friedensplatz und Auseinandersetzung, ja. Und aber inhaltlich eben doch immer mein Bestreben, dass ich alle habe, war alle zu überzeugen. Also ich habe im Grunde für meine Auffassung geworben. Ich habe dann auch die andere Auffassungen vertreten haben, nicht als Feinde gesehen. Habe ich einfach für mich auch abgelehnt. War aber bemüht und vielleicht auch manchmal naiv bemüht, kann auch sein, zu überzeugen und fand dann in den meisten Fällen, glaube ich, Verständnis.
Ja. Herr Henning, nach 34 Jahren, ja, wenn man da zurückblickt, da gibt es vieles, was erfolgreich war. Das Eichsfeld steht ja sehr, sehr gut da. Da haben Sie einen großen Anteil dran. Und im Vorgespräch haben wir auch festgestellt, das Geldsäcklein, das Sie Ihrer Nachfolgerin übergeben haben, war auch passabel gefüllt, sodass so für die Startphase das Kostgeld schon mal da war für die Frau Frandt. Aber was wären so spontan 3 vorzeigbarsten Erfolge Ihre Amtszeit so zu Protokoll geben?
Also ich fange mal wieder mit einem intellektuellen Thema an. Das Bedeutendste für das Eichsfeld und weshalb auch die Unternehmer so viel Erfolg hatten, war die Freiheit. Der eigene Freiraum, diesen Freiraum nicht eingeengt zu haben, dass jeder nach seiner Fasson hier hat selig werden können Und jeder konnte sein Unternehmertum eben auch ausleben. Und das konnte man hier gut dadurch, dass wir den Blick nach Göttingen vor allen Dingen hatten, nach Kassel hatten. Diese Lage Ost-West hat uns begünstigt. Mhm. Und von daher haben wir sehr früh, waren wir in der Lage, die alten volkseigenen Betriebe nicht rundum untergehen zu lassen, sondern andere Formen der Weiterbeschäftigung zu finden. Und auf der kommunalen Ebene würde ich sagen, dass es uns gelungen ist, auch mir gelungen ist, nicht alles, was aus der DDR-Zeit kam, abzuwickeln und einfach zu sagen, neue Zeit, jetzt ist Privatwirtschaft, sondern ich habe instinktiv vieles festgehalten, habe dem einen anderen Namen gegeben. Aber im Grunde waren es Erbschaften der alten DDR, wenn ich zum Beispiel denke an den ÖPNV, den Kraftverkehr, oder ich denke an die Wasserver- und Entsorgung, ich denke an die letzten Endes an die gesamte Kommunalwirtschaft. Und da ist der größte Erfolg die Errichtung der Eichsfeldwerke, gewissermaßen ein kommunales, ein Stadtwerke für den Landkreis, das Stadtwerke-Modell für den Landkreis.
Einzigartig.
Einzigartig in Deutschland in dieser Form mit exzellenten wirtschaftlichen Zahlen und einer ungeheuer hohen Investitionsquote in die Infrastruktur dieser Landschaft. Also wir haben durch dieses kommunale Engagement eine ausgezeichnete Infrastruktur bereitgestellt, auf der die Freiheit des Unternehmertums der eichsfeldischen Bevölkerung hat gut fußen können, also auch eines niemanden Büttel gewesen zu sein und sich eben nicht haben binden lassen in politischen Definitionen.
Ich habe eine Frage. So in den letzten Jahren kamen ja ein paar Orte aus dem Unstrut-Hainich-Kreis zum Eichsfeld-Kreis dazu. Hat Sie das so ein bisschen stolz gemacht, weil man schließt sich ja nicht einem Kreis an, der unattraktiv ist, sondern wo man sich halt für die Zukunft ein bisschen was verspricht. Hat Sie das so mit Freude erfüllt oder?
Ja, auch stolz gemacht. Ungemein, denn ich konnte mich immer gut erinnern an eine ganz frühe Begegnung. Sie war in Beverstedt. Das muss im Jahr 1994 vor den Wahlen 93, 94 gewesen sein, als ich schon damals die Idee hatte, das Eichsfeld möge rundum zusammenkommen, ein einheitlicher Landkreis Eichsfeld. Und diese Idee hatte ich aus diesem kleinen Landkreis Heiligenstadt und wurde doch gerade von Mühlhausen her hörbar ausgelacht. Und nun, nach über 30 Jahren, entscheiden dann Dörfer, die zum Stadtrand der großen Stadt, und ich achte Mühlhausen sehr, ich habe eine hohe Meinung natürlich von der ehemals reichsfreien Stadt Mühlhausen, aber dennoch, diese bedeutende Stadt war dann plötzlich für diese Eichsfelddörfer aus dem dann Unstrut-Hainich-Kreis nicht mehr so attraktiv, sondern dass sie in freier, geheimer Abstimmung gesagt haben, wir wollen doch in den Landkreis Eichsfeld. Das ist ein ungeheures Bekenntnis und belegt eben, dass diese Freiheit eben auch innovativ ist. Und diese Innovation hat man gesehen, zu denen man eben hat dazugehören wollen.
Wie schätzen Sie das ein? Es gäbe ja auch noch ein paar Ortschaften.
Also die Dörfer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, die historisches Eichsfeld bilden, sind überwiegend jetzt im Landkreis Eichsfeld. Aber es gibt eben die Dörfer noch der Gemeinde Südeichsfeld, um Lengenfeld, unterm Stein bis nach Heierode. Da muss man einfach sagen, das ist mittlerweile eine so große Gemeinde, die hat ca. 10.000 Einwohner. Die ist gemeindlich stabil genug, allein eben auch leben zu können. Aber ich würde schon auch heute meinen, stimmungsmäßig ist von der Mentalität auch die dortige Bevölkerung der unsrigen hier überhaupt nicht fern.
Wir machen mal so einen kleinen Break wieder, kommen mal etwas zurück in Ihrem Leben. Sie sind als Abiturient schon in die CDU eingetreten, sagt Wikipedia.
Ja.
War das mehr so ein Zweckeintritt, damit Sie die SED nicht weiter ansprechen konnte? Oder war es damals schon eine Überzeugung?
Es war die CDU des Eichsfeldes, aus der heraus ich diesen Schritt als junger Mann eben nahm. Und Eichsfeld war CDU, ich habe oft den Begriff später auch gebraucht, ein christlicher Gesellschaftsverein. Im Eichsfeld hatte man weithin in den Dörfern im Schnitt 10% der Bevölkerung waren Mitglieder der CDU. Und natürlich war CDU, wenn Sie so wollen, auch ein opportunistisches Zweckbündnis wegen mir. Also man hat sich in die CDU begeben. Ein anderer Spruch hieß CDU, du hast Ruhe. Indem man eben in der CDU war, wurde man von der SED und von anderen nicht bedrängt und hat sein Stückchen überschaubare Karriere halt auch realisieren können. Also es passt auch in mein Bild. Wir Eichsfelder sind keine Widerstandskämpfer, das waren wir nie, sondern wir waren authentisch und haben versucht, unser eigenes Menschenbild und unser Weltbild unter den Gegebenheiten, unter denen wir jeweils in der Geschichte standen, maximal zu leben. Und so war das auch mit mir in der DDR.
Ja, wir kommen jetzt vielleicht mal zu so ein paar Fragen, die Sie bei Markus Lanz nicht beantworten brauchten. Vielleicht auch ein bisschen was Persönliches. Sie trinken gern Wein?
Überschaubar, denn mittlerweile muss ich auf meine Bauchspeicheldrüse achten.
Aber wenn Sie Wein trinken, würden Sie da eher roten oder weißen bevorzugen?
Eher weißen.
Dann sind Sie ja vielleicht jetzt nach über einem Jahr schon ein bisschen so in der privaten Häuslichkeit angekommen. Wissen Sie, was ein Stück Butter kostet?
Genau nicht, aber ich glaube so um die 3 Euro.
Das passt, ja.
Das passt so ungefähr. Es kommt ja auch immer drauf an, wo man einkauft.
Mhm. Genau,
ja, natürlich. Sie sind ja promovierter Germanist, das haben wir vorhin gehört. Was uns natürlich als Figuren der Brüder Grimm, die wir ja zum Weihnachtsmarkt immer repräsentieren, sehr freut. Wenn Sie jetzt sagen würden, Sie lesen ja sicherlich sehr viel, welches Buch würden Sie zum Beispiel nie verschenken von Ihren, die Sie zu Hause haben?
Das ist so eine Frage. Das wichtigste Buch für meine kulturelle Sozialisation ist die Bibel. Und vor allem vielleicht sogar das Alte Testament. Und insofern ist die Frage einer Verschenkung, die steht nicht, denn die Bibel ist das bedeutendste Buch der westlichen Welt zumindest. Aber ich schaue sehr oft eben in die Geschichten des Alten Testamentes ja hinein. Und ja, nun, Sie kommen über die Brüder Grimm und sprechen vielleicht auch das Grimmsche Wörterbuch an. Und da weiß ich natürlich, dass der Vertrag in Heiligenstadt unterschrieben worden ist. Ja, das spielt für uns alles eine Rolle.
Was war das Buch, was Sie als letztes gelesen haben?
Ein Lesebuch über Eschwege, gerade dieser Tage noch in der Hand. Ich war dieser Tage in der Buchhandlung in Eschwege und habe mir ein Lesebuch über Eschwege zugelegt. Und das als Impuls, weil ich da doch mal auf den alten Fundamenten des Zur-Jahres-Stiftes in Eschwege war.
Jetzt haben wir nun eine besondere Sache. Ihre Nachfolgerin ist eine Frau. Wir spielen mal so ein bisschen Musik ein. Das kennen Sie natürlich. Und jetzt haben wir hier die Gretchenfrage.
Beim Eichsfeldlied 3 oder 5 Strophen?
5 Strophen. Geht gar nicht anders.
Geht gar nicht anders.
Ich weiß natürlich auch, dass die Zeit sich verändert. Aber für mich war in meiner Zeit der zurückliegenden 35 Jahre war natürlich gerade 5 Strophen ein Bekenntnis. Das Eichsfeldlied ist eben für mich kein Heimatlied. Es ist ein Bekenntnislied. Und da wandelt sich etwas. Mir und mir wird Eichsfeld zu einem folkloristischen Heimatlied, was aber auch in Ordnung ist.
Also für unsere Zuhörer vielleicht mal, wir spielen natürlich auf diese eine Strophe ab.
Strophe 4,
dem Herd, an dem in frommer Zucht die treue Gattin waltet.
Das spaltet ja so ein bisschen die Leute, die dann ja vehement dagegen sind, die 4. Strophe zu singen. Ich finde es aber persönlich, dass damals ein Lieddichter, ein Textdichter die Frau wahrgenommen hat und ihr Wirken eine Strophe geschenkt hat. Das war ja vielleicht zu der Zeit, als das Lied entstanden ist, auch nicht so selbstverständlich.
Aber genau da sind wir. Wir sind im Grunde in Fragen der Rezeption. Die Rezeption vor über 100 Jahren war eine vollkommen andere als die heutige. Und der Unterschied mag sein, dass man heute alles viel mehr durch die Rationalität des Kopfes zieht. Und man buchstabiert dann förmlich den Herd und die fromme Zucht und die treue Gattin und Kinder gleich des Ölbaums Frucht, die Händchen betend faltet, etc. Das ist alles auch heute richtig. Aber wir würden es heute sicherlich nicht unbedingt in dieser Sprache formulieren. Aber das Eichsfeldlied ist eben auch rundum ein Bekenntnis zu unserer historischen Gewachsenheit. Und ich erkenne überhaupt keine Probleme darin, diesen Text heute voller Stolz zu singen und nehme es im Übrigen auch in der Bevölkerung so wahr. Ich nehme immer wahr, dass die Bevölkerung eine helle Freude hat, gerade auf Heimatfesten im Dorf, wenn sie dann die vierte Strophe singt, dem Herd, an dem in frommer Zucht. Denn man spürt förmlich, dass die Sänger alle sich dessen bewusst sind, dass sie selber diesen Inhalt übersetzen können. Es ist fast eine Art Geheimsprache. Aber dieses Geheimnis, dieses Textes verstehen nur die Eingeweihten. Und die Fremden, die Zuhörer, die verstehen eben dieses Geheimnis letzten Endes nicht. Und allein im Verständnis dieser Sprache schweißt dann diese Strophe wiederum die Eichsfelder zusammen. Die anderen hören einen Text, aber sie verstehen ihn nicht.
Die Katharina Petzold aus dem Stadtrat, die hat ja einen Vorschlag gemacht zur Umgestaltung des Textes. Und das ist wirklich nur marginal, aber würde sofort wahrscheinlich viel mehr Leuten gefallen. Dem Herd, an dem in frommer Zucht die treuen Gatten walten. Das ist ja auch eine schöne Sache, muss man mal sagen. Kann man ja, und ja. Das verschwindet sozusagen im Lied einfach, wenn man das so singt.
Ja, also wenn die junge Generation so etwas machen würde, dann würde ich wahrscheinlich lächeln und würde da gelassen und großzügig mit umgehen, weil ich das genauso empfinden würde, dass es eine ganz vorsichtige Handreichung eben ist. Aber ich halte es für überhaupt nicht notwendig. Man muss solche Konzessionen nicht machen, weil einfach, ich sehe darin einen Mangel der rationalen Moderne. Es ist nicht zulässig, diesen Text der Romantik, der ausgehenden Romantik, zu übersetzen mit einer Rationalität, die fast juristisch gestanzt ist. ist Unfug, ist auch nicht lyrisch. Es passt doch nicht prosaisch. Und genau, ich würde es aus diesem Grund ablehnen, weil dieses Normieren, dieses alles wieder glattschleifen, dieses alles wieder in irgendwelche Stanzen bringen, mir im Grunde ja heute genau die Freiheit raubt, über die ich in der Wende so glücklich war.
Wir haben, sagen wir es mal anders, wenn wir auf der Autobahn fahren, das ist ja eine der Erfolgsrezepte hier in Thüringen oder für das Eichsfeld, die Autobahn, die A38, fahren wir von Leinefelde Richtung Göttingen oder in die andere Richtung. Aber dann kommt ein Verkehrsschild. Abfahrt Heilbad Heiligenstadt Geismar. Wann wird diese Abfahrt umbenannt in Heilbad Heiligenstadt Geislehen? Ich dachte immer, dass Geismar kommt nur daher, dass Sie Landrat sind und in Geismar wohnen.
Ich habe die These öfter gehört, aber ich glaube, aber sie stimmt nicht. Sie stimmt nicht. Normalerweise, ich kann mich an die Zeit gut erinnern, als man überlegt hat, welche Orte werden denn auf diesen bedeutsamen Schildern dann nun genannt. Und da gab es einen kämpferischen Wettstreit. Und normalerweise hätte nach meinem Empfinden für das Südeichsfeld Erzhausen stehen müssen. Erzhausen stand dann aber nicht drauf, weil in dieser Zeit Erzhausen fusionierte schon zu so einem Kunstbegriff, Schimberg. Schimberg. Mhm. Und Schimberg, das war auch so eine moderne Entwicklung in der Nachwendezeit, haben wir im Übrigen hier auch in anderen Dörfern, Hohes Kreuz, Schimberg, also solche Kunstnamen, die mir nie gefallen haben. Und offenbar hat dann denen, die am Ende über solche Namen auf den Schildern zu entscheiden hatten, denen mag das ähnlich gegangen sein, dass man nicht so einen Kunstname für das Südeichsfeld aufgeschrieben hat. Und der nächstgrößere Name dann hinter Erzhausen war Geismar. Und so ist Geismar gekommen. Aber Geismar ist richtig auf dem Schild, denn er ist letzten Endes ein geografischer Begriff. Er zeigt eine Richtung und er verweist auf das andere Mittelzentrum, was man leider von Heiligenstadt nur unzureichend sieht, das ist Eschwege. Ja. Vom Eichsfeld schaut man sehr stark gerade von Heiligenstadt bis zum Dün. Und was hinter dem Dün im Südeichsfeld passiert, wo ich herkomme, hat man hier in Heiligenstadt nicht so richtig scharf im Blick. Und da finde ich dann Geismar mit Blick in Richtung Eschwege sehr, sehr gut und freue mich gerade heute, dass da die Straße jetzt rundum in Ordnung gebracht wird und sie dann in Zukunft von Eschwege, vom Mittelzentrum Eschwege zum Mittelzentrum Heiligenstadt gut durchkommen.
Herr Henning, während Ihrer Amtszeit war ja die Freizeit doch eher knapp bemessen. Also es war ja nicht nur ein Job von Montag bis Freitag, sondern auch die Wochenenden waren voll mit Terminen. Welchen Hobbys sind Sie nachgegangen oder gehen Sie nach?
Mein Hobby war, wenn man so will, immer, sagen wir mal, mein Idealismus. meinem Idealismus in den unterschiedlichsten Facetten eben nachzugehen, mich zu freuen am Gemeindeleben früher als junger Mensch, als Bursche, an der Kirmes mit tätig zu sein bei der Organisation der Kirmes, dann aber einfach am Gemeindeleben, so wie das Gemeindeleben heute auch noch ist, und da meine Einbindung in die Kirchengemeinde als Organist in meiner Gemeinde. Und insofern hatte ich das Glück, dass ich meine Art über Heimat zu denken auch ein Stück habe zu meinem Beruf werden lassen. Und indem der Beruf dann entfiel, bin ich wieder rundum in dem angekommen, was mich in den Beruf geschickt hat. Also der Beruf war nicht zuerst. Zuerst war die Heimat und der Idealismus, den ich beschrieben habe. Und der Beruf gab mir dann eine tolle Möglichkeit, diesen Gedanken auch erfolgversprechend ins Werk zu setzen.
Also habe ich das gehört, Sie spielen verschiedene Instrumente?
Das ist ein weites Feld. Also ich bin kein Virtuose, aber ich glaube, dass ich die Gesangbücher, das katholische Gesangbuch und auch das evangelische Gesangbuch ganz passabel spiele, ja.
Welche Instrumente? Also neben der Orgel?
Nein, ich dabei will ich es mal belassen. Und in Feierlaune hole ich auch das Akkordeon gern mal her oder habe das gern hier geholt. Und ja, das war's.
Also rein theoretisch, wenn wir jetzt ein Akkordeon parat hätten, dem könnten Sie ein Volkslied entlocken.
Das würde ich sicherlich noch hinbekommen.
Da ist es ja gut, dass wir was vorbereitet haben. Also wir haben jetzt ein Akkordeon und Herr Henning hat sich auch schon umgeschnallt. Und ja, jetzt wollen wir mal was hören. Bitteschön.
Juhu!
Super!
Super!
Wie oft spielen Sie dann heutzutage noch Akkordeon oder ist das eher nur, wenn so ein paar Verrückte wie wir zwei dann so ein Attentat auf Sie
wahrscheinlich
vorhaben?
Das letzte Mal vor 3 oder 4 Jahren oder 5 Jahren mag es ja sein. Nee, es ist kaum noch. Das heißt, sagen wir mal, wenn vor Jahren mit den Enkelkindern im Garten, dass ich mal das Akkordeon hergeholt habe und dass wir im Garten ein paar Lieder gespielt haben. Die Nachbarschaft erinnert mich heute noch daran, man könnte es doch mal wieder machen. Ja, aber das war's dann.
Wie viele Enkelkinder haben Sie?
4.
4, super.
4 Mädchen. Die Kleine ist gerade in die Schule gekommen und die beiden Ältesten sind jetzt in der 4. Klasse.
Sorten.
Und die darunter ist in der 2.
Sortenrein sozusagen.
Sortenrein. Ja. Von 2 Töchtern.
Sie haben Sie jetzt was vorgespielt. Sind Sie eher so der klassische Typ von der Musik her oder eher der moderne oder vielleicht Volksmusik?
Ach nein, ich bin kein Musiker in dem Sinne, sondern es ist... die Musik hat mich begleitet, aber ich würde mich jetzt nicht als profunden Musiker dort bezeichnen.
Naja, was hören Sie gern? Darum geht es also mehr.
Was ich gern höre, ich höre sicherlich viel Bach, klassische Musik, ja.
Also haben wir die Frage mit dem Lieblingskomponisten ja schon geklärt.
Ja.
Ja, ja, wunderbar.
Das ist ein guter Talk-Gast, der schon quasi... Ja,
die Antworten den Fragen vorausstellt.
Ja.
Herr Henning, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und da stellen wir meistens dann eine Frage, Wenn Sie jetzt noch mal was in Ihrem Leben verändern könnten, was würden Sie heutzutage retrospektiv gesehen anders machen in Ihrem Leben?
Grundsätzlich wahrscheinlich nichts. Ich hatte das Glück, dass ich die meisten Dinge, die mir in meinem Leben begegnet sind, auch heute wiederholen könnte. Sicherlich die eine oder andere Entscheidung, mit der man auch hadert und auch mit sich mal ins Gericht geht, wünschte man sich andere Konstellationen, aber unter den gleichen Konstellationen, wie sie seinerzeit getroffen worden sind, würden wahrscheinlich gleiche Entscheidungen auch heute wieder herauskommen.
Dann haben wir noch eine Frage. Haben Sie ein Lieblingsgedicht oder ein Lieblingswitz oder eine Lebensweisheit, die Sie den Hörern vielleicht noch mit auf den Weg geben möchten?
Ja, wenn Sie diese Frage meinen früheren Mitarbeitern im Landratsamt vorlegen würden und dort fragen würden, was ist der bedeutendste Spruch des Landrates, dann würden die Ihnen wahrscheinlich sagen, er hat immer gesagt, man muss mit den Ochsen pflügen, die man hat.
Das ist ein schöner pragmatisches Sprichwort oder ein Spruch, ein Leitspruch, ja.
Herr Henning, es ist ja so, Sie sind aus dem Amt jetzt herausgekommen und sind ja in Ihrem persönlichen Alltag auch angekommen. Und wir möchten das vielleicht unter das Motto stellen, jetzt kommen die lustigen Tage. Und wir verschenken immer zum Schluss eine Schallplatte. Haben Sie einen Schallplattenspieler zu Hause?
Hab ich noch, ja. Aber
das ist doch super. Also, dann würde ich Ihnen die gerne überreichen wollen. So eine schöne Amiga-Schallplatte vom Deutschen Schallplatten Berlin DDR Verlag.
Sehr schön. Vielen Dank.
Ein herzliches Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Und was sind denn vielleicht noch so Pläne für die, sagen wir mal, heutzutage statistisch schaffen Sie die 100? Also wir haben eingangs zu Beginn des Gesprächs schon festgestellt, seitdem Sie jetzt oder Sie haben jetzt das erste Jahr Rente hinter sich und sehen deutlich jünger aus als zu Amtszeiten. Also das scheint Ihnen zu bekommen. Also deswegen können Sie schon mal in die Zukunft optimistisch blicken. Was steht so für die nächsten Jahre noch an?
Ich bin erst einmal dankbar und froh, dass ich so den Ruhestand erreicht habe. Steuere jetzt den 69. Geburtstag an, gehe dann auf die 70 und hoffe, dass ich gesund bleibe. Habe mir vorgenommen, möchte gern mehr tun, was auch der Familie gefällt. So, wenn horche darauf, wenn meine Frau mal sagt, lass uns mal da und dahin fahren. Also, aber freudig einfach in den Tag hineingehen. Aber nicht der Gestalt, dass man nun meint, man müsse im Ruhestand noch die Bäume ausreißen, aber einfach positiv dem Leben zugewandt sein.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute.
Persönlich viel Gesundheit.
Und wir verabschieden uns natürlich mit unserer Schlussmusik und machen noch einen kleinen Aufruf. Wer ja jemanden kennt, der unbedingt bei uns in den Podcast muss, geben Sie uns einen Tipp. Wir sind erreichbar unter unserer E-Mail-Adresse post@grimmsbrüder.de.